Guten Morgen miteinander. Ich mache heute aus dem Buch Daniel, Kapitel 10. Diejenigen, die ein bisschen mitverfolgt haben, was ich die letzte Zeit mit Daniel so gemacht habe, merken vielleicht, dass etwas fehlt. Ich habe nämlich der Kapitel 9, Verse 20 bis Schluss noch nicht gemacht. Aber die Verse 9 bis 20 bis Schluss und die Kapitel 11 und 12, die haben einen Zusammenhang. Es geht dort um prophetische Sicht, die in die Zukunft geht. Und ich möchte das nachher in den folgenden Predigten dann ein bisschen zusammenfassen. Darum kommt jetzt der Kapitel 10. Jawohl. Wir lesen den Text, vielleicht musst du das Licht auslöschen, sonst sieht man es nicht so gut. Im dritten Jahr des Königs Kyrus von Persien wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt, und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Und am 24. Tag des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer, und seine Rede war wie ein großes Brausen. Aber ich, Daniel, sah dieses Gesicht allein, und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, so dass sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede, und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. Und er sprach zu mir: Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede, und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden, und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still, und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte, und es war keine Kraft mehr in mir. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich und sprach: Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter, Friede sei mit dir. Sei getrost. Und als er mit mir redete, ermannte ich mich und sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer dem Engelfürsten Michael. Soweit der Text. Daniel sucht Gott und er sucht das rechte Verständnis für das Wort. Er sucht das rechte Verständnis für die Dinge, die ihm gezeigt wurden. Wenn wir den Vers 1 nochmals anschauen, da sehen wir, dass in der dritten Person gesprochen wird. Wurde dem Daniel, der Belsazar heißt, etwas offenbart? Also, hier hat man den Eindruck, es ist nicht Daniel, der spricht, oder man könnte das auch fast wie eine Überschrift über die kommenden Aussagen nehmen. Im dritten Jahr heißt es hier des Kyros. Im ersten Jahr seiner Regentschaft hat Kyros sein Edikt erlassen, dass Israel, die Juden, zurück dürfen in ihr Land. Sie sollen dort den Tempel auch wieder aufbauen dürfen. Dieses Edikt des Kyros, das war 3 Jahre vor diesem Gesicht hier. Und es machten nicht alle Juden davon Gebrauch, von der Erlaubnis zurück in ihr Land nach Hause zu gehen. Und es waren sogar noch recht viel, die da geblieben sind in Babylon. Wenn wir etwa 50, 60 Jahre später schauen, da haben wir auch wieder ein biblisches Buch über diese Zeit von den Israeliten, die zurückgeblieben sind. Das ist das Buch Esther. Wenn, ich sage jetzt das mal so, wenn die Israeliten gehorcht hätten und nach den 70 Jahren zurückgekehrt wären nach Israel, dann wäre die Geschichte nicht geschehen, die im Buch Esther beschrieben sind. Israel wurde wieder bedrängt in dem Land. Und wir kennen das eben aus diesem Buch. Das war dann etwa 50, 60 Jahre später, in den Jahren 483 bis 73 vor Christus, war etwa das Buch Esther. Und auch damals stand der Tempel in Jerusalem noch nicht. Also Israel konnte zurückgehen. Daniel hat hier gebetet, 3 Jahre nach dem Edikt, ihr dürft zurückkehren, sollt den Tempel wieder aufbauen. Und auch 60 Jahre später war der Tempel noch nicht gebaut. Es ging noch einmal eine gewisse Zeit. Daniel war bereits über 80 Jahre alt hier, etwa 5, 86. Und er sehnte sich vom ersten Tag an, er war etwa 605 vor Christus deportiert und wurde nach Babylon geführt. Vom ersten Tag an sehnte er sich zurück. Im Kapitel 6 lesen wir, dass er 3-mal im Tag bei offenem Fenster in Richtung Jerusalem gebetet hat. Es war ihm ein Anliegen, dass Israel wieder aufgebaut wird, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, der Tempel wieder aufgebaut wird. Aber er war zu alt. Er konnte das nicht mehr an die Hand nehmen. In den nächsten Versen 2 und 3 sehen wir, jetzt spricht Daniel. Zu dieser Zeit trauerte ich Daniel. Jetzt geht er in die erste Person, Einzahl, geht er, ich Daniel, ich betete. 3 Wochen lang hat Daniel gebetet. 3 Wochen lang hat er getrauert und gefastet. Wir lesen ja, dass er nichts Köstliches, nichts Leckeres, schreibt Luther, gegessen hat. Wir hatten gestern ein Fest und da haben wir Leckeres gegessen. Daniel auch Wein getrunken. Daniel hat auf das alles verzichtet, 3 Wochen lang, und das war im ersten Monat des jüdischen Jahres. Der Monat Nisan dauert ungefähr von Mitte März bis Mitte April für uns. Und das war die Zeit des Passa. Daniel fastete also in der Zeit, als in Israel die Juden, die zurückgekehrt waren, Passa gefeiert hatten. Und er fastete und verzichtete 21 Tage. Es ging bis zum 24. des Monats, das heißt 3 Tage über das Passafest hinaus. Und was interessant ist, dass hier steht, dass er trauerte. Daniel fühlte sich verbunden mit den Zurückgekehrten, aber er trauerte. Weshalb? Ich denke, der Text zeigt eigentlich nicht direkt auf, weshalb er trauerte. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mehrere Gründe gab. 2 sind mir so durch den Kopf gegangen. Das eine ist vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe. Viele Juden zeigten kein Interesse daran, in ihr Land zurückzukehren und mitzuhelfen, den Tempel und damit den Gottesdienst wiederherzustellen. Das könnte der eine Grund sein. Der andere Grund: die Zurückgekehrten mussten wieder aufbauen. Die sind also schon 2 Jahre mindestens jetzt dort. Was sie angetroffen haben, war nicht die Fülle, sondern Mangel. Das Volk, das zurückgekehrt war, musste arbeiten. Es kostete viel Schweiß und Arbeit. Sie waren dort und mussten zuerst ihre Lebensgrundlagen wieder aufbauen. Sie haben Häuser gebaut und ihre Lebensgrundlagen geschaffen. Landwirtschaft und so weiter, Viehwirtschaft. Und sie wollten den Tempel bauen. Und da gab es massiven Widerstand von den Völkern, von den Bewohnern des Landes, die dort geblieben sind. Ein Mischvolk von verschiedenen Ethnien. Und die haben Widerstand gemacht gegen den Tempelbau. Und so wurde der Tempelbau blockiert. Der Altar war da, den haben sie als erstes gebaut, nachdem sie nach Jerusalem gekommen sind. Und sie konnten opfern, aber sie konnten nicht den Gottesdienst und schon gar nicht auch das Passa in seiner vollen, in seinen vollen Zügen leben, denn der Tempel stand da nicht. Der Opferaltar ja, aber sonst nichts. Erst als Esra kam, das war schon wieder 80 Jahre, 2 Generationen später, wurde der Tempel gebaut. Und jetzt fastet Daniel und betet mit und für sein Volk, denn er litt mit ihnen, dass es nicht vorwärts ging. Er litt auch vielleicht auch mit Gott am mangelnden Interesse an Gottes Auftrag. Haben wir das gehört? Vielleicht litt Daniel mit Gott am mangelnden Interesse an Gottes Auftrag. Denn das Volk hat nichts, nicht wirklich viel unternommen, um diese Hindernisse zu überwinden. Denn das Edikt und die Bewilligung, den Tempel zu bauen, ist ja vom höchsten König ausgegangen, von Kyros. Daniel fastete und betete. Und ich denke, vielleicht möchte ich einige Gedanken jetzt zu uns herübernehmen. 2500 Jahre später leidet Gottes Volk. Und ich rede nicht von Israel, ich rede von Gottes Volk. Es leidet Gewalt und Mangel in vielen Teilen dieser Welt. Fühlen wir uns verbunden mit Christen, die zu wenig haben? Die Mangel, Angst und Not leiden und Unterdrückung? Wir haben im Zeugnis jetzt von Florian etwas gehört, was das bedeuten kann. Diese syrischen Kurden, Christen, gläubig, mussten ihr Land verlassen. Ich glaube kaum, dass sie das freiwillig und gerne getan haben. Das Volk Gottes leidet in dieser Welt. Und die Frage ist schon, leiden wir damit? Sind wir mit ihnen ein Leib? Und wenn ein Glied leidet, leiden alle, der ganze Leib. Leiden wir mit? Ich denke ja, viele leiden mit. Viele beten mit. Aber ist es mehr als einfach durch ein knappes Gebet das Thema abhaken? Ist es wirklich ein Mitleiden? Es könnte noch etwas anderes sein, warum vielleicht unser Mitleiden noch, ja, ich denke, noch tiefer gehen könnte. Das hier ist ein Bild mit Ausgrabungen aus der Gegend von Babylon. Ist eigentlich nicht wüst, hä? Eigentlich noch recht schön da, mit fruchtbar hinten und so. Ein großer Teil der Juden blieb da. Sie haben sich gut eingerichtet, es ging ihnen gut in Babylon. Sie hatten Häuser, ein Einkommen, sie hatten Handel. Eigentlich brauchten sie Israel, Jerusalem und den Tempel gar nicht. Wieso auch? Es geht ihnen gut. In der Offenbarung lesen wir etwas, was mich hier einfach ja, bewegt hat. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel rufen, verlass die Stadt Babylon, mein Volk, damit du nicht mitschuldig wirst an ihren Sünden und von ihren Plagen mitgetroffen wirst. Denn ihre Sünden haben sich bis zum Himmel aufgetürmt und Gott hat ihre Schandtaten nicht vergessen. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich glaube, dass das babylonische Denkmuster, das hier die Juden hatten, ein Stück weit auch unsere Gemeinden erfasst hat. Es ist in unsere Gemeinden, in unsere Zeit hineingekommen. Wir haben uns doch weitgehend gut eingerichtet, wir hier im Westen. Was interessiert uns der Dienst, der Auftrag in Gottes Reich? Wir haben Häuser, wir haben Garten, hoffentlich auch ein gutes, gesichertes Einkommen und Auskommen. Also wieso noch verbindlich für das Reich Gottes arbeiten? Wir haben ja alles. Aber das, was wir haben, kann auch zum Hindernis werden, zum Götzen werden. Und wir setzen uns nicht mehr in dem Sinn ein, wie Gott das gerne möchte. Das kann auch Aufgaben in der Gemeinde sein oder wo auch immer. Manchmal ist uns unsere Gesundheit ein Grund, warum wir hier oder da nicht mehr mitdienen. Ist das richtig? Oder wir tragen Sorge, damit wir unseren Lebensstandard halten können. Da müssen wir halt arbeiten, da müssen wir beide arbeiten gehen, wenn wir verheiratet sind. Und wir haben keine Zeit mehr, einander zu schauen. Ist das wirklich richtig? Ich stelle hier Fragen und mache nicht Vorwürfe, ich stelle Fragen. Wo stehen wir? Haben wir ein anderes Denken als diese Welt? Oder haben wir das Denken, das babylonische Denken mit hineingenommen in unsere Gemeinde, in unser Christsein, in unsere Zeit hinein? Wer nicht bereit ist, ein Opfer für den Auftrag Gottes in Gottes Arbeitsfeld zu bringen, ein Opfer, es ist ein Opfer. Und ihr Lieben, ein Opfer geschieht nicht automatisch, es kostet etwas. Wer nicht bereit ist, ein Opfer zu bringen, um Gottes Auftrag zu erfüllen, kann aus meiner Sicht nicht wirklich mitleiden mit den bedrängten Christen in der ganzen Welt. Das hängt zusammen, da bin ich überzeugt. Erst wenn wir uns hineinbegeben in den Leib Christi, als Glieder dieses Leibes, als dieses weltweiten Leibes, haben wir einerseits das Mitleiden wirklich, aber es gibt keinen Christen ohne Dienst. Wer sich dem Dienst im Glauben, in der Gemeinde, im Reich Gottes verweigert, zeigt damit, ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht zum Leib Christi. So, jetzt könnt ihr das mitnehmen, hier könnte ich aufhören und jeder könnte sich seine Gedanken machen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mit mir zufrieden wärt, aber manchmal wäre das vielleicht gut. Daniel hatte eine himmlische Erscheinung. Es war Zeit des Passas und ja, er hat da gefastet. Und die Erscheinung, die er hatte, die war göttlicher Art. Die Beschreibung, wie wir sie hier von Daniel bekommen, die erinnert uns an die Beschreibung, die Johannes der Apostel gehabt hat im ersten Kapitel der Offenbarung, als er den auferstanden verherrlichten Christus sieht. Es sind ähnliche Gedanken, ähnliche Bilder, die uns da entgegenkommen. Und ich möchte das nicht alles einfach beschreiben jetzt und darüber noch lange nachdenken. Es ist eine göttliche Erscheinung. Und wir finden solche Erscheinungen ab und zu in der Bibel in ganz speziellen Situationen. Mose hatte eine Erscheinung am Sinai. Es war nicht dieselbe, aber eine göttliche Erscheinung. Hesekiel in Kapitel 1 zum Beispiel hat eine ähnliche Erscheinung. Da sind dann auch noch die vier Wesen und auch dieses Bild ist dann später im Hesekiel auch aufgenommen. Jesaja in Kapitel 6, weh mir, ich vergehe, als er eine Gotteserscheinung hatte. Aber wenn wir ins Neue Testament gehen, Zacharias, als er im Tempel Dienst tat, erschien ihm ein Engel. Er hatte eine Offenbarung und bekam vom Engel Gottes die Offenbarung, dass er ein Kind, Johannes den Täufer, bekommen sollte. Maria, sie erschrak. Die Hirten auf dem Feld, sie erschraken, als da die Engelschar plötzlich kam. Oder Paulus, den die Erscheinung von Jesus Christus vom Pferd geworfen hat. Meistens, wenn so eine Offenbarung ist, auch Johannes in Offenbarung 1, kommt ein Schrecken auf die Betroffenen, auf das Volk, auf die Person. Und ich denke, Gottes Erscheinung kann für uns auch erschreckend sein. Hier in der Schilderung sagen viele Ausleger, es handelt sich hier um Christus, bevor er in die Welt kam. Da ist Christus erschienen. Es gibt aber auch andere, die das nicht so sehen. Und man beruft sich dann eigentlich auf die Erscheinung in Offenbarung 1. Gerhard Meyer zum Beispiel sieht das anders. Er sagt einfach, es ist eine göttliche Erscheinung, die Daniel hatte. Und er begründet das dann mit den späteren Versen 13, wo es steht, aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Oder später in in einem späteren Vers, im 20. wo er sagt, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und ich muss wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und dann sagt er, Michael, hilft mir der Engelfürst. Hat Christus es nötig, dass ihm Engel helfen? Hat Christus, hat Jesus in seiner Macht, kann er aufgehalten werden 21 Tage lang von irgendeinem Fürsten? Das sind die Gedanken von Gerhard Meyer. Er meint, das sei eher eine göttliche Erscheinung, aber nicht in dem Sinn, dass hier Jesus erschienen ist. Ich kann das stehen lassen, denn es geht nicht um das. Ich möchte hier noch ein Bild zeigen. Das ist der Tigris. Daniel sagt, dass er am Tigris war, als er diese Erscheinung hatte. Nur so einfach, dass wir uns das vorstellen können. Er war am Tigris, hatte diese Erscheinung. Es waren andere Leute dabei, die haben das nicht gesehen. Nur Daniel allein hat diese Erscheinung gesehen. Und ich denke, es geht nicht in erster Linie um die Person, die hier erschienen ist, sondern um die Botschaft und die Autorität dieser Botschaft, welche diese Beschreibung auch zum Ausdruck bringt. Dass die machtvoll ausgestatteten Wesen aus Hesekiel sind ähnlich in ihrer Macht und ihrer Ausstrahlung. Sie haben Autorität und bringen das auch so zum Ausdruck. Gott zeigt seine Herrlichkeit uns Menschen immer wieder neu, anders. Aber in Jesus Christus hat diese Offenbarung Gottes den Höhepunkt erreicht. Und es ist ja schon interessant, wie er gekommen ist. Nicht in großer Macht und Herrlichkeit, sondern als Knecht. Wir lesen im Hebräerbrief, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die ganze Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus kam in Knechtsgestalt und nicht in einer Machtdemonstration, die uns Menschen das Fürchten lehren soll. Denn Gott liebt die Welt. Er sandte seinen Sohn nicht, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Daniel nun sah die Erscheinung, seine Begleiter spürten, dass etwas Besonderes war, aber sie sahen nichts. Das war auch bei Paulus so. Er hatte die Erscheinung, die anderen sahen sie nicht. Wenn in der Bibel jemand eine solche Erscheinung hatte, war das irgendwie mit einer besonderen Botschaft verbunden. Wenn zum Beispiel Muslime, ich bin gerade an einem Buch, wo das vielfach geschieht, Muslime Erscheinungen oder Träume haben, bei denen sie bekommen sie in der Regel bestimmte Anweisungen. Sie sehen, ähnlich wie hier Daniel, oft einen Mann in weißem Gewand leuchtend und sie wissen auch gleich, wer das ist. Und in der Regel bekommen sie Anweisungen, was zu tun ist. Geh dort oder dorthin. Und da wird dir weitergeholfen. Christus offenbart sich nicht so, dass er neue Visionen gibt. Er gibt auch keine neuen Offenbarungen über unsere Zeit oder über die Zukunft. Das haben wir im Wort Gottes. Diese Erscheinungen, die haben immer damit zu tun, dass Menschen zu Jesus Christus und zum Wort Gottes hin geführt werden. Und das ist ja das Schöne bei Daniel hier. Er hat sich darum bemüht, Verständnis über das Wort zu bekommen. Und das ist ihm geschenkt worden. Der Engel begegnet Daniel mit den Worten: Fürchte dich nicht. Auch in den neuntestamentlichen Erscheinungen kommt das immer wieder zum Ausdruck, sei das bei Maria oder bei den Hirten auf dem Feld: Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Auch Jesus sagt den Jüngern, als er ihnen begegnet, als sie da im Sturm auf dem Schiff waren, auf dem See Genezareth, und er kam da über das Wasser und sie schrien: Ein Geist, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und als sie sich verschalt haben hinter Mauern und Brettern und Türen, verschlossen, nachdem Jesus ermordet wurde am Kreuz, haben sie sich zurückgezogen, verschanzt, und da kommt er durch die verschlossenen Türen hindurch, steht in ihrer Mitte und sagt: Fürchtet euch nicht. Jesus ruft uns zu: Fürchtet euch nicht. Daniel war in sich zusammengesunken bei der Begegnung. Wo Gottes heilige Gegenwart ist, wo Gottes Herrlichkeit sich offenbart, da kann kein Mensch mehr aufrecht stehen, auch du und ich nicht. Auch Daniel nicht, auch Johannes nicht in der Offenbarung. Er fällt in sich zusammen. Gottes Herrlichkeit, und das mag erstaunen, wenn ich das sage, Gottes Herrlichkeit ist eine vernichtende Herrlichkeit. Wie wird er geschildert? Mit Blitz und Donner, mit Feuer. Das ist eine vernichtende Herrlichkeit. Alles Mangelhafte muss untergehen, muss verbrennen, muss verschwinden, kann nicht bestehen, und wir haben nur Mangelhaftes an uns. Wir können nicht bestehen neben der Herrlichkeit Gottes. Keine Chance. Es braucht die Reinigung und die Heiligung aus Gottes eigener Hand, damit wir bestehen können. Das gilt in Bezug auf unser Tun und auf unser Sein. Aber Gott, Jesus, der Mann hier bei Daniel, berührt ihn. Jesaja brauchte die Berührung seiner Lippen mit den glühenden Kohlen. Ich weiß nicht, ob das geschmerzt hat. Aber er wurde gereinigt, er brauchte Reinigung, wir brauchen Reinigung. Und Jesus konnte seinen Jüngern sagen: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Im Weiteren sagt der Engel zu Daniel zweimal hier: Vielgeliebter. Wir lesen das auch schon in Kapitel 9, als er Vielgeliebter genannt wird. Luther und andere Übersetzungen schreiben hier: Vielgeliebter. Der Ausdruck vom Hebräischen her habe ich nachgeschaut, Hamudot, heißt kostbar, begehrenswert. Und ich denke, das wäre eigentlich vielleicht sogar die bessere Übersetzung. Und es gibt auch Bibelübersetzungen, die mit kostbar übersetzen. Daniel, du kostbarer Mann. Achte auf die Worte, die ich dir zu sagen habe. Stell dich aufrecht hin, denn ich bin zu dir gesandt. Und dann berührte der Engel Daniel, und Daniel wurde gestärkt und aufgerichtet und konnte so mit dem Engel, mit dem Mann reden. Es wird dann gesagt, der Mann, es wird vom Mann geredet. Auch Jesus sagte zu seinen Jüngern: Freunde. Er nannte sie Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ihr seid Freunde. Von Abraham wird gesagt, er war ein Freund Gottes. Können wir nachlesen, 2. Chronik 20,7 oder Jakobus 2,23. Es geht um das. Unser Leben kann Gott wohlgefällig sein. Jetzt habe ich vorher gesagt, wir können neben seiner Herrlichkeit nicht bestehen, und jetzt sage ich, wir können vor Gott wohlgefällig sein. Wenn wir in seiner Gnade stehen, in seiner Reinigung, in der Sündenvergebung, wenn wir uns Christus Jesus hingewandt haben, dann werden wir Menschen seines Wohlgefallens. Der Mann sagt weiter zu Daniel: Friede sei mit dir. hat auch Jesus gesagt zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Friede sei mit dir. Sei stark, habe Vertrauen. Das ist die Botschaft, die Jesus auch uns geben wird. Das sei stark, habe Vertrauen, hat Gott dem Josua gegeben, als er das Land einnehmen sollte. Wir sind berufen, Land einzunehmen, in geistlichem Sinn. Land einzunehmen für Christus, Menschen in das Reich Gottes hinein zu begleiten. Das ist der Auftrag der Gemeinde, das ist der Auftrag von uns allen. Sei stark, habe Vertrauen. Und ich bin überzeugt, Gebet ist nie umsonst, wenn es ernstlich ist. Ist auch aus dem, ein Zitat aus dem Jakobusbrief, 5, Vers 16. Es ist nicht vergeblich, zu Gott zu beten. Als Daniel begonnen hat, hier sich vor Gott zu beugen, demütig zu sein, da sagt der Engel, da ist schon der Auftrag an mich ergangen, aber es ging eine Weile, weil ich gehindert wurde. 21 Tage, aber schon vom ersten Gebet an, vom ersten Tag an, als du gebetet hast, ist das vor Gott gekommen. Und Gott hat mich beauftragt, zu dir zu kommen. Aber ich wurde noch gehindert, aber jetzt bin ich da, um dir zu sagen. Und in der Offenbarung ist spannend, dass wir lesen, dass unsere Gebete, die Gebete sind wie Schalen vom Räucheraltar. Und kein Gebet geht vergessen. Und es kommt der Tag, wo auch die Gebete, die wir den Eindruck haben, Gott habe das vergessen, nie gehört, wo die wirksam werden. Sie werden auf die Erde geschüttet in der Offenbarung. All die Gebete der Heiligen, heißt es dort. Das sind die Gebete der Heiligen. Es geht nicht darum, dass diese Gebete dann in der Welt gerichtet werden. Dass diese Gebete Gerichte auslösen. Sondern die Gebete sollen dazu führen, dass Menschen noch einmal in sich gehen. Und Gott und den Herrn Jesus erkennen. Ich komme zum Schluss der Predigt und möchte da nochmals auf zwei Dinge eingehen, die speziell sind in diesem Kapitel. Das lesen wir in Versen 13, 14 und 20, 21. Wir lesen in Vers 14, und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk in den letzten Tagen zustoßen wird. Oder was am Ende der Tage geschehen wird. Und das Gesicht geht auf eine ferne Zeit oder ferne Tage. Und im Vers 20a lesen wir, weißt du, warum ich gekommen bin? Fragt der Mann, der Engel, Daniel. Und gibt dann die Antwort im 21a, ich will dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Zwei Dinge sind mir hier aufgefallen. Der Engel sagt zu Daniel 11, ich will dir zeigen und dich verstehen lassen, was deinem Volk am Ende der Tage zustoßen wird. Das sind interessante Gedanken. Sein Volk ist Israel. Das Volk von Daniel ist Israel. Das sind die Juden. Es geht grundsätzlich nicht um die Völker und was die Völker angeht, sondern diese sind nur im Zusammenhang mit der Geschichte Israels zu verstehen. Auch das, was nachher kommt in den nächsten Kapiteln, wo ich noch predigen werde. Die christliche Gemeinde, die ist von Daniel nicht mitgedacht. Er weiß nichts von der christlichen Gemeinde und sie ist hier nicht mitgedacht. Die Sicht, die hier der Engel dem Daniel gibt, ist auf dein Volk. Und aus der Perspektive von Daniel ist das allein Israel. Für ihn gibt es kein anderes Gottesvolk. Das ist wichtig, dass wir uns das mal merken. Und dann geht es um die fernen Tage, um die Endzeit für dieses Volk. Das wird dann noch ein Thema sein. Die Endzeit aus Daniels Sicht betrifft das Volk Israel. Und von daher stellt sich schon wirklich die Frage, ob die Endzeit, von der hier der Engel zu Daniel spricht, identisch sein kann mit der Endzeit, von der wir reden. Ich vermute eher nein. Ich vermute eher, dass die Endzeit Daniels die Zeit ist, und das kann man auch von Daniel 9, die zweite Hälfte, rückschließen, dass das auf die Zeit geht, wo Jesus in Knechtsgestalt in die Welt kommt, umgebracht wird und später der Tempel zerstört wird und Israel als Volk nach dem Jahr 70 nach Christus aufgehört hat zu existieren. Denn der Engel will Daniel zeigen, wie das mit seinem Volk endet. Und dann kommt die neue Offenbarung, neutestamentlich, wo wieder Gedanken aufgegriffen werden, und so wird die Prophetie von Daniel ein Typus für das, was wir dann in Offenbarung finden. Aber die Prophetie selbst, die sachliche, reale Prophetie, die Daniel hatte, bin ich mehr oder weniger zur Überzeugung gekommen, dass die mit der Zerstörung des Tempels und Zerstreuung des Volkes Israel aufgehört hat. Und dann beginnt Gott neu mit einem neuen Bund. Das sind einige Gedanken, die will ich nicht alle teilen, aber die mir noch wichtig sind, das zu sagen. Das ist der erste. Der zweite Punkt: Der Engel spricht hier über einen geistlichen Kampf. Vers 13 und 20, wo er davon spricht, dass die Engelfürsten von Griechenland und vorher Persien ihn gehindert haben. Hier werden Engelfürsten von Weltreichen genannt. Der Engel spricht vom persischen und griechischen Engelfürsten, und das sind nicht die Könige, die hier in dieser Welt geherrscht haben, sondern das sind die dahinterstehenden Engelmächte, die hier angesprochen werden. Sie sind die Mächte der Finsternis, die wirklich die Drahtzieher sind für das, was hier auf Erden passiert. Ihre Kraft haben sie vom Engel des Abgrunds, Offenbarung 13,2. Und in Offenbarung 13,7 finden wir interessanterweise ebenfalls wieder einen Kampf, wo Michael erwähnt wird, gegen den Teufel. Direkt gegen den Teufel. Hier sind nicht mehr Engelmächte gemeint, die irgendwelche Völker beherrschen, sondern direkt der Teufel. Der Michael kämpft mit seinem Heer gegen den Teufel, und es heißt dort, er hat den Namen Drache, Teufel, Satan, die alte Schlange, das sind seine Namen. Was uns hier im Buch Daniel geschildert wird, sind andere Kämpfe, die auch Michael beteiligt ist. Michael ist der Engelfürst Gottes, der über Israel wacht. Und die anderen, das sind nicht göttliche Engel, das sind abgefallene Engel. Engel unter der Herrschaft Satans. Und im letzten Vers 10,21 heißt es: Keiner hilft mir tatkräftig gegen sie, außer eurem Engelfürsten Michael. Ich habe den Eindruck, dass der Teufel schon bevor Jesus in diese Welt gekommen ist, versucht hat zu verhindern, dass das überhaupt möglich wird. Er hat damals versucht, Israel auszulöschen. Und das sehen wir dann in den Offenbarungen Kapitel 11 und 12. Dort wurde versucht, Israel auszulöschen, den Gottesdienst auszulöschen. Aber das war nicht möglich. Christus ist gekommen auf eine Art und Weise, wie es auch der Teufel nicht erwartet hat. Und Christus hat schlussendlich den Sieg davongetragen. Auch wir stehen unter dem Schutz göttlicher Engel, wenn wir uns unter die Herrschaft Gottes in Jesus Christus begeben haben. Die Bibel lässt keinen Zweifel. In Hebräerbrief lesen wir: Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich mir zu Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße? Und dann sind sie, die Engel, nicht alle dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Die Engel sind eine Realität. Die Engel sind unsere Begleiter. Dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Lassen wir uns doch vom Buch Daniel inspirieren. Gott in allem und zu aller Zeit die Ehre zu geben. Das geschieht in der Gottesfurcht und die äußert sich in Dienst und Anbetung. Wahre Gottesfurcht hat immer beide Elemente, Dienst und Anbetung. Anbetung ohne den Dienst ist Heuchelei. Und Dienst ohne die Anbetung ist Selbstverwirklichung. Und darin wird das größte Gebot sichtbar. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Wir sind aufgefordert, herausgefordert. Manchmal erscheint es uns vielleicht wie ein Druck und doch, es ist deine Liebe dahinter. Deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Fürchtet euch nicht. Vielgeliebter oder kostbarer Mann, das sagst du auch uns, wo wir uns unter deine Herrschaft stellen. Friede mit euch. Sei mutig und stark oder vertrauensvoll. Danke für die Zusagen, die eben auch drinnen enthalten sind. Danke, Jesus, dass du uns Kraft gibst und hilfst. Du weißt, was es jedes von uns braucht. Amen.